kommt vom Missionswerk Heugelbach und ich glaube, das haben ja alle in der Einladung gesehen. Hat denn jeder eine Einladung gekriegt, der hier ist?
Ja.
Ja, gut. Dann hat auch wahrscheinlich jeder das kurze, ja, meine kurze Vorstellung gelesen. Ja, es sind jetzt schon fast, ja, es werden bald 30 Jahre, dass ich dort in diesem Missionswerk arbeite. Und ich muss euch einfach sagen, dass das eine große Freude für mich ist. Eine große Freude, Menschen vom Herrn Jesus zu erzählen. Steht ja auch hier drin, dass ich früher in einem Reisebüro gearbeitet habe. Und was habe ich vielen Menschen den Weg zu einem schönen Urlaub gezeigt? Und ich habe mich immer gewundert, dass die Leute sich so viel Mühe geben, immer wieder in den Katalogen zu wälzen, damit man ja den richtigen Urlaubsort findet. Ja, und jetzt darf ich Menschen den Weg, ja, zum ewigen Leben zeigen, in den Himmel zeigen. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Und da wundere ich mich auch, dass so viele Menschen auch unterwegs sind zu diesem Ziel, aber sich ganz wenig Gedanken machen darüber. Das ist ein interessantes Phänomen. Aber da lasse ich mich nicht beirren, denn ich weiß, dass Gott ein geduldiger Gott ist und dass er auch heute Menschen hierher gebracht hat und darauf vorbereitet hat, auf die Botschaft, die wir heute hören werden. Ja, Reinhold meinte ja, ich soll noch was von mir sagen. Ich habe eine Familie, eine liebe Familie, eine liebe Frau, die jetzt wahrscheinlich auch gerade dafür betet, dass der Herr diese Veranstaltung segnet. Dann 3 erwachsene Söhne. Einer ist schon verheiratet, der andere auf dem Weg in die Ehe. Und der dritte, der älteste, der überlegt sich das noch ein bisschen. Aber ich freue mich darüber, dass sie auch an Gott glauben, an Jesus Christus glauben. Und das ist für uns als Familie ein ganz, ganz großes Geschenk. Meine Arbeit im Missionswerk, ich verbringe viel Zeit jeden Tag damit, Briefe zu beantworten, E-Mails zu beantworten, zu telefonieren mit Menschen, die unsere Radiosendungen hören im Missionswerk oder unsere Literatur lesen und jetzt Fragen haben. Und ja, das ist auch eine Arbeit, die kostet ganz schön viel Kraft und trotzdem ist es schön, weil man Menschen helfen darf, die in einer Krise oft sind, wieder in die Freiheit zu finden, hin zu Jesus Christus zu finden. Macht mir viel Freude. Ja, und da will ich auch gerade Danke sagen für jeden Einzelnen, der heute Abend hier gekommen ist. Auch wenn wir insgesamt eine relativ kleine Schar heute Abend sind. Aber es ist so schön, weil unser Herr Jesus Christus in unserer Mitte ist. Und wir sind einfach gespannt, was er uns zu sagen hat heute. Reinhold, bist du zufrieden so? Ja? Habe ich genug gesagt? Ja, dann
sind alle Fragen beantwortet soweit.
Ja.
Wer noch persönliche Fragen hat, da geben wir heute auch noch die Möglichkeit dazu. Mhm. Es freut uns, dass du unter uns bist und dass wir wieder von deinen Vorträgen profitieren können. Und von deinem persönlichen Leben auch als Christ. Vielen Dank, dass du da bist.
Ja.
Ich möchte jetzt noch einen kleinen Liedvortrag machen. Man hat es ja vorhin gemerkt, man kann sich ja mal neben den Tasten bewegen. Ich versuche es mal nochmal, ob ich mich in den Tasten bewegen kann. Und zwar ist das ein Lied von Manfred Paul, der ja auch im Missionswerk Heugelbach tätig ist. Und er hat ein Lied geschrieben, sag nicht nein, wenn Gott dich ruft. Und Peter, wenn ich dich dann bitten darf.
Thank you.
Ja, ich habe natürlich auch Grüße mitgebracht aus dem Missionswerk. Die ganze Mannschaft dort, wir sind da ungefähr so 20 Leute, die zum großen Teil beschäftigt sind mit dem Verpacken der Literatur. Kriegen viele Bestellungen aus der ganzen Welt, überall wo Deutsch gesprochen wird, werden unsere Kalender und unsere Schriften verteilt. Ja, und dann haben wir auch so ein kleines Aufnahmestudio dort. Dort werden die Radiosendungen aufgenommen. Manfred Paul, von dem das Lied stammt, das gerade Reinhold gesungen hat, der hat ja auch viele Jahre im Missionswerk mitgearbeitet und auch viele Radiosendungen gesprochen. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Ja, und heute haben wir eben dieses Thema, der Untergang der Titanic. Ich habe schon gedacht, ob man bei der Einladung, was man da empfunden hat, wenn man so das gelesen hat, der Untergang der Titanic, ja, ein Schiff ist vor 100 Jahren mal untergegangen. Warum erzählen wir da heute Abend etwas davon in einem christlichen Vortrag, wo es um Gott geht, wo es um den Glauben an Jesus Christus geht? Aber es ist ja so, dass alles, was geschieht auf der Welt, das geschieht ja vor Gottes Augen. Und alles, was geschieht in dieser Welt, die guten Dinge und auch die schlimmen Dinge, die haben in irgendeiner Weise auch mit Gott zu tun. Und wir können zumindest daraus lernen. Und deshalb habe ich mir gedacht, der Untergang der Titanic, der passt so wunderbar hinein, auch in die biblische Botschaft, dass ich da ein bisschen erzählen möchte. Es war ja jetzt fast genau vor 100 Jahren, als die Titanic, das größte Schiff der Welt damals, in den Dienst gestellt wurde. Und dieses Schiff, wir sehen es hier bei seiner Jungfernfahrt, dort oben links in dem kleinen Bildchen, war 270 Meter lang, 28 Meter breit, 50 Meter hoch, Rauminhalt 46.000 Bruttoregistertonnen, ich weiß nicht, ob das jemandem etwas sagt. Die Antriebsleistung, die lag ungefähr bei 60.000 PS. Und wenn die Titanic auf der See war, auf dem Meer war und unter Volldampf fuhr, brauchte sie 600 Tonnen Kohle pro Tag, damit das alles am Gehen blieb. Und sie konnte 2.400 Passagiere aufnehmen. Und weil sie so ganz besondere Sicherheitsausstattung hatte, die damals als ein technisches Wunder gepriesen wurde, galt die Titanic praktisch als unsinkbar. Ja, und ursprünglich hatte man geplant 48 Rettungsboote und später hat man sich gesagt, ach komm, wollen wir auf Rettungsboote teilweise verzichten, da können wir noch was anderes hinbauen, vielleicht noch einen schönen Spielsalon oder irgendetwas anderes. So hatte man schließlich keine 48 Rettungsboote, sondern nur noch 20 Rettungsboote eingeplant. Und die Passagiere, die damals an Bord gingen und die Frage stellten, ja, kann denn dieses Schiff wirklich nicht untergehen? Und da hörten diese Passagiere aus verschiedenen Mündern, nein, sogar Gott kann dieses Schiff nicht versenken. So, und dann ging es los. Am 10. April 1912 von Southampton in England zur Jungfernfahrt über den Nordatlantik Richtung New York. Der Kapitän Edward John Smith hatte gemeint, das ist alles bestens in Ordnung. Es wird eine gute Fahrt, es wird eine Fahrt, wie geplant wird man New York erreichen. Und während der Fahrt gingen an diesem Tag schon mehrere Funksprüche ein. von anderen Schiffen, die dann wartend, Vorsicht, passt auf, da sind Eisberge unterwegs. Allerdings wurden diese Eiswarnungen von den Funkern nur teilweise an die Brücke weitergeleitet, denn die Funkkabine, die hatte so viel zu tun mit privaten Telegrammen der Passagiere, dass einige von diesen dringenden Warnungen unberücksichtigt blieben. Und wenn man diese alle berücksichtigt hätte, dann hätte der Kapitän gemerkt, dass die Titanic an dieser besagten Nacht ja von Eisbergen, von Eisfeldern richtig eingeschlossen war. Das war also eine ganz gefährliche Situation, aber man ahnte davon ja nichts. Und dann, 14. April, 23.40 Uhr, der Ausguck entdeckt direkt voraus einen riesigen Eisberg, so ungefähr wie der, der damals von Passagieren fotografiert worden ist. Und er gibt sofort Alarm. Sofort wird ein Backbord-Umrundungsmanöver eingeleitet. Der Abstand zum Eisberg war aber schon viel zu gering. Die Titanic kollidierte bei voller Reisegeschwindigkeit mit ihrer vorderen Steuerbordseite mit dem Eisberg, der ungefähr 300.000 Tonnen schwer war. So hat man das nachgerechnet. Und dann sehen wir hier unten in diesem Bild, dass dann in einer Länge von 90 Metern mehrere Lecks gerissen wurden. Der Eisberg bzw. das Schiff ist an dem Eisberg langgeratscht und wie ein Messer oder wie ein Dosenöffner wurde dann ein großes Leck oder mehrere Lecks eben geschlagen. Und das vordere Schiff, das fing sofort an, unterzugehen, zu sinken. In der ersten Stunde allein strömten 25.000 Tonnen Wasser in das Schiff. Ja, und bei so vielen Lecks, da konnten auch diese Schotten nicht mehr helfen. Da strömte das ein und dann brach das Wasser immer weiter ein in das Schiff. Und es kam dann eben zu einer ganz, ganz gefährlichen Situation. Ja, der Kapitän hat sich beraten mit dem Schiffsarchitekten. Der hat alles nachgeschaut und dann hat der Kapitän beschlossen, ja, wir müssen jetzt SOS funken. Wir müssen Hilfe rufen an alle Schiffe. SOS, save our souls, rettet unsere Seelen. Das ist dieser Notruf, der in der Schifffahrt verwendet wird, wenn eben das Wasser bis zum Hals steht, wenn der Untergang droht. Und das am nächsten gelegene Schiff, das war aber noch so weit weg, dass es, obwohl es Volldampf auf die Titanic zunahm, noch 4 Stunden brauchte, bis es da war. Aber das war ja schon viel, viel, viel zu spät. 0.05 Uhr, Rettungsboote klar machen. Befiehlt der Kapitän, die Passagiere, die werden jetzt gedrängt, in die Rettungsboote zu steigen, Frauen und Kinder zuerst. Große Aufregung, wir müssen ja uns vorstellen, über 2000 Passagiere kommen jetzt in Panik erst einmal. Sie wissen nicht, was los ist. Ja, und jetzt kommt die Rechnung, die man verkehrt aufgestellt hat. Jetzt sind nur noch 20 Rettungsboote zur Verfügung und die können ungefähr knapp über 1000 Passagiere aufnehmen. Tja, aber über 2200 sind an Bord. Niemand hat damit gerechnet, dass die Titanic jemals ein Rettungsboot brauchen würde. Und jetzt war es eben soweit. Doch was ist das? Es ist kaum zu glauben, viele Passagiere weigern sich, in die Rettungsboote zu steigen. Sie sagen, nein, nein, hier auf der Titanic, da sind wir doch viel sicherer. Wir steigen doch nicht in so ein kleines, wackeliges Boot ein. Wir bleiben auf der Titanic, uns hat doch geheißen, sie kann nicht sinken. Also wir glauben und vertrauen, dass sie nicht sinken wird. Ja, und dann 0.45 Uhr wird das erste Rettungsboot zu Wasser hinabgelassen, nur halb besetzt. Können wir uns das vorstellen? Auch die anderen Boote sind ähnlich besetzt. Und von den vorhandenen ungefähr 1.100 Plätzen in den Rettungsbooten werden nur 705 genutzt. Ein Rettungsboot, das ungefähr, sagen wir, 60 Leute, 70 vielleicht, gefasst hätte, ging oder wurde ins Wasser gelassen, als sich darin nur 12 Personen befanden. Was für eine Verschwendung. Das letzte Rettungsboot verlässt dann die Titanic um 2.05 Uhr. Also, das sind jetzt ungefähr 2 Stunden seit dem Zusammenstoß. Die meisten Passagiere befinden sich noch immer an Deck, ratlos, fassungslos. Das Orchester spielt auf dem Deck weiterhin heitere Musikstücke. Ja, erst als dann offensichtlich wird, dass das Schiff richtig langsam, aber sicher untergeht, da bricht dann Panik unter der Mannschaft und den Passagieren aus. Inzwischen waren rund 40.000 Tonnen Wasser eingedrungen und haben das Absinken des Bugs in die Tiefe bewirkt. Der vordere Schornstein der Titanic stürzt nach vorne um. Ja, und dann gegen 2.18 Uhr zerbricht das Schiff, alle Lichter auf der Titanic verlöschen. Der Bugabschnitt, der vordere Teil, der schon unter Wasser lag, geht jetzt ganz unter und das Heckteil richtet sich ganz steil auf. 2.20 Uhr, die Titanic versinkt in den eisigen Fluten des Atlantiks und anstatt gerade über das Meer zu fahren nach New York, geht es jetzt dem Meeresgrund entgegen. 3.800 Meter in die Tiefe geht es, bis sie dann unten aufschlägt. Insgesamt 1.500 Menschen sterben in dieser Nacht und werden mitgerissen von der Titanic in den Meeresgrund. Nur 700 wurden gerettet, 500 Plätze in den Rettungsbooten bleiben frei. Ja, das war das tragische Ende der berühmten Titanic. 1985 hat man das Wrack gefunden. Ja, das liegt jetzt schon 100 Jahre auf dem Meeresgrund. Man hat gesagt, selbst Gott kann dieses Schiff nicht versenken. Und wie schnell war es auf dem Meeresgrund. Das stolze Schiff Titanic. Ja, das ist damals für die Menschen, für die Presse und für die Menschen überall, die das erfahren haben, war das eine ganz, ganz gewaltige Sache. Und das ist die Antwort auch, warum wir uns heute Abend mit dieser Katastrophe beschäftigen, die doch 100 Jahre zurückliegt. Und inzwischen sind doch schon viele, viele andere Katastrophen, noch größere Katastrophen über diese Welt gegangen, mit noch mehr Menschenopfern. Erdbeben, Tsunamis, Kriege, Terrorangriffe. Aber damals war das so, dass die Titanic zu einem Symbol wurde, nämlich zu einem Symbol für die technisierte Neuzeit. Sie war ein Symbol dafür, dass der Mensch sich aufgemacht hat, die Welt zu erobern und meinte, es gäbe keine Grenzen für ihn. Und dann ist dieses Schiff untergegangen und hat gezeigt, dass es doch Grenzen gibt. Und der Untergang von diesem Schiff ist zu einem tragischen Symbol geworden für die menschliche Selbstsicherheit. Und da kommen wir jetzt zu unserem Leben. Da kommen wir jetzt langsam zu unserem Leben. Und damit meine ich jetzt nicht einen Einzelnen hier unter uns, sondern mal ganz allgemein, wie das ist mit uns Menschen. Wir Menschen meinen manchmal, wir könnten alles. Wir meinen, wir hätten alles im Griff. Doch trotz aller fantastischen Möglichkeiten haben die Menschen, haben wir Menschen letztlich nichts in der Hand. Viele Menschen damals, die auf der Titanic waren, die waren fest davon überzeugt, wir werden New York erreichen. Und dann hatten die Einzelnen bestimmt auch Pläne, was sie dann alles machen werden. Und sie waren fest davon überzeugt, dass ihre Pläne in Erfüllung gehen. Dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Schiff da ankommt und dann, ja, dann geht's los. Dann machen wir das, was wir uns vorgenommen haben. Ja, aber in dieser Nacht, als das Schiff unterging, da wurden alle Pläne durchkreuzt. Nichts, aber auch gar nichts, was an Plänen da war bei den Passagieren oder bei dem Kapitän oder bei der Mannschaft, nichts davon hat sich erfüllt. Es wurden alle Pläne in dieser Nacht durchkreuzt und Menschen wurden plötzlich zu hilflosen, verzweifelten Wesen, die Hab und Gut und sogar ihr Leben verloren teilweise. Selbst Gott kann dieses Schiff nicht versenken. Einige Tage später lag genau dieses Schiff zerstört auf dem Meeresgrund, so wie es auch heute dort immer noch liegt und besichtigt werden kann. Ja, und darum betrifft dieser Untergang, wir werden nicht den ganzen Abend über dieses Schiff sprechen, es ist ein Einstieg für die Botschaft, die Gott uns gibt. Die Bibel ist voller Botschaften Gottes an uns Menschen und darunter befinden sich auch Titanic-Botschaften. Diese Katastrophen sind eine ernste Botschaft an unsere Welt und wir müssen die Bibel aufschlagen, um Gottes Wort zu verstehen, Gottes Botschaft zu verstehen, dass wir Menschen nämlich auch mit unserem Leben, und wir haben ja auch Pläne und wir haben Wünsche und wir sind besorgt, damit sie in Erfüllung gehen, ja, wir müssen erkennen, dass wir mit unserem Leben in einer Gefahr uns befinden. In einer ähnlichen Gefahr wie das, was wir jetzt über die Titanic gehört haben. Und es ist bemerkenswert, dass in diesem Buch, in der Bibel, Gott an vielen Stellen gerade Bezug nimmt auch auf Seefahrt, auch auf die Elemente Wasser und Menschen, die in Gefahr geraten und die Hilfe brauchen, die Rettung brauchen. Das ist interessant und ich möchte jetzt gerne mit Ihnen, mit euch zusammen einen Text anschauen in der Bibel, der davon spricht. Und zwar erst einmal aus dem Buch der Sprüche ein grundlegendes Wort. Das kennen wir wahrscheinlich auch als Sprichwort, wenn man es nicht in der Bibel gelesen hat. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist ein Prinzip, das können wir überall in unserem Leben entdecken. Wenn man sagt, ach, kein Problem, schaffe ich, habe ich im Griff, kann ich. Nein, das wird so werden, wie ich das geplant habe. Und niemand kann uns daran hindern. Und dann geht doch etwas schief im Leben. Dann verläuft das Leben plötzlich doch anders. Und dann hat Gott auch da seine Hand mit im Spiel und er will ja was erreichen. Er will ja nicht unseren Untergang, aber er will uns etwas erkennen lassen, etwas ganz, ganz Wichtiges. So, und jetzt kommen wir zum Psalm 107. In diesem Psalm 107 wird auch von Menschen gesprochen, die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern. Ja, hier geht es also um eine große Schiffsreederei vielleicht, die Handel betreibt, die ihre großen Schiffe, ihre Tanker in die Welt hinausschickt und die auch eigentlich gar nicht damit rechnen, dass irgendwo etwas schief gehen kann, sondern fest davon überzeugt sind, es wird alles gut. Und das ist ja nicht nur bei der Schifffahrt so, sondern überall in unserem Leben. Ständig wird in allen Bereichen des Lebens ja, es werden Pläne geschmiedet, neue Maßstäbe gesetzt. Es muss immer alles größer und noch besser und teurer werden. Immer mehr Gewinn, immer höher hinaus. Es wird konstruiert, gearbeitet und gebaut. Menschliche Wunderwerke werden bestaunt. Wissenschaftliche Errungenschaften gefeiert. Und die Parole heißt, grenzenloses Wachstum um jeden Preis. Das kennen wir ja auch aus unserem Land. Es muss immer mehr geben. Immer mehr, immer mehr. Aber was im Moment steigt, das ist nicht der Gewinn, sondern ich denke eher die Benzinpreise und Arbeitslosigkeit und Pleiten. Geschäfte gehen plötzlich zugrunde, an die man sich schon Jahre oder Jahrzehnte lang gewöhnt hat. Plötzlich sind die nicht mehr da. Wir waren immer Quellekunden früher. Die Quelle, die kennt ja schon fast keiner mehr. Was war das für ein großes, eine große Firma? Wie schnell war sie weg? Ich meine, wir sind ja dankbar. Wir sind dankbar dafür, dass es in unserem Land so viele gute Sachen auch gibt. Zum Beispiel Fortschritte auf dem Gebiet der Medizin. Da können wir echt dankbar sein. Wenn man an einer bakteriellen Infektion nicht automatisch stirbt, sondern es gibt ein Antibiotikum, das helfen kann, da können wir wirklich froh sein. Oder auch, dass wir in den Geschäften einkaufen können. Aldi, Lidl, Netto, wie sie alle heißen. Ja, aber wir nehmen das, wir gewöhnen uns dran, wir Menschen, und wir nehmen das als selbstverständlich. Und ich glaube, es kommt immer mehr aus der Mode in unserer Welt, dass man auf die Idee kommt, wenn ich zum Beispiel am Mittagstisch sitze und ich bin richtig satt geworden, dass ich dafür Gott danke. Das gibt es immer weniger in unserem Land. Ich weiß, in Bayern, im katholischen Bayern, ist das da und dort noch Sitte, dass man das, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast, zum Mittagessen aufsagt. Habe ich auch erlebt, als ich Kind war. Aber ob das von Herzen kommt, ob man sich wirklich bewusst ist, dass das, was ich zu Mittag esse, ob das der Brokkoli ist oder das Wiener Schnitzel, dass das etwas mit Gott zu tun hat und mit seiner Güte, dass er das alles hat wachsen lassen und die ganze Kette, die ganze Produktionskette, bis das von der Ernte bis auf den Tisch kommt, dass das alles so selbstverständlich ist und wir gar nicht auf die Idee kommen, irgendwo dankbar zu sein. Oh, da sind wir Menschen ganz schön abgebrüht. Auch vom Wohlstand, von dem, was wir so selbstverständlich zu uns nehmen. Und erst dann, wenn mal aus irgendeinem Grund die Sache nicht funktioniert, dann kommen wir ganz schnell in Panik. Ich weiß noch, was war denn damals? Das war das mit Tschernobyl. Plötzlich hast du im Aldi fast nichts mehr gekriegt. Keine Milch und kein Mehl mehr. Ja, die Leute, die fuhren mit vollen Wägen durch die Regale schnell etwas. Man kann ja nie wissen. Ist ja gut, wenn man zu Hause Vorrat hat. Plötzlich kam das Zittern. Gott ist so gnädig und er möchte gerne, dass da, wo es uns gut geht, wo es uns gut geht und wo alles gut klappt im Leben, dass wir eine Schlussfolgerung ziehen, die auch in der Bibel steht. Da wird die Frage gestellt, verachtest du den Reichtum seiner Güte? Das ist Gottes Güte. Seine Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ich will diesen Satz gleich erklären, diesen Vers, weil er ganz wichtig ist. Damit will uns gesagt werden, wenn es uns gut geht, dann sollen wir dran denken, dass das Gute von Gott kommt und dass Gott dadurch, dass er uns etwas Gutes tut, uns dazu bewegen will, dass wir ihn in den Blick nehmen, dass wir uns auf ihn ausrichten, dass wir umkehren zu ihm, dass wir umdenken und dankbar werden und sagen, Gott, danke. Danke für dieses und jenes, für die Gesundheit, danke. Ach, man kann so viel danken. Es gibt ja so viel zum Danken. Ich war im Krankenhaus und da siehst du manchmal so viel Leid, dass du danken kannst, wenn du wieder das Bett mal verlassen kannst nach vielleicht 3 Wochen, wenn man im Krankenhaus liegt. Oh, da habe ich Leute erlebt, die waren richtig dankbar für Sachen, die können wieder das erste Mal seit langer Zeit etwas essen, etwas im Mund kauen, etwas Süßes. Oh, das ist für uns so selbstverständlich, aber wenn einer irgendwo an der Speiseröhre operiert worden ist oder irgendwo etwas im Magen, dann ist das erstmal nicht mehr selbstverständlich. Und dass das alles wieder dann funktioniert, oh Gott, danke, 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 müsste man sagen. Das möchte Gott erreichen. Jetzt sind wir ja noch lange nicht bei der Katastrophe, sondern jetzt sind wir bei den guten Dingen. Bei den guten Dingen. Wir gehen jetzt wieder in diesen Psalm zurück. Da haben wir ja vorhin gehört von den Leuten, von denen, die da mit den Schiffen auf dem Meer fuhren und Handel trieben. Und von denen wird jetzt im weiteren Verlauf des Psalmes gesagt, die des Herrn Werke, die Gottes Werke erfahren haben und seine Wunder auf dem Meer, wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob. Aha, jetzt wird es langsam kribbelig, jetzt kommt Sturm auf und jetzt geht es nicht mehr so gut vorwärts wie bisher. Wisst ihr, derselbe Gott, der uns jeden Tag so viel Gutes tut. Essen, Trinken, Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Der kann auch dafür sorgen oder zulassen, dass wir plötzlich mit Schwierigkeiten im Leben zu tun haben. Das kann Gott tun. Und warum? Er hat ja wieder eine Absicht. Nein, er will nicht unseren Untergang, sondern er will, dass wir merken, dass wir ihn brauchen. Dass wir es ohne ihn eben nicht schaffen. Dass wir seine Hilfe, dass wir ihn brauchen und dass wir ihn um Hilfe bitten sollen. Bitten wir für unser Leben um die Hilfe Gottes? Ach, habe ich auch viele Jahre nicht getan. Weil war doch alles so, hat doch auch so funktioniert. Aber gerade dann, wenn es eng wird im Leben, und dann ist es aber gut, ist nicht schön, wenn es eng wird im Leben, aber dann anfangen, nach Gott zu fragen, das möchte Gott. Und dann kann er sogar auch eine Not abkürzen und sagen, jetzt hat er es ja kapiert, gut, jetzt kann ich das wieder abziehen, diese Last. Da war ein Ehepaar. Bis jetzt war alles glatt gegangen. Das Lebensschiff der beiden kam gut voran und dann kamen Sturm und Wellen. Schlimme Krise. Wir verstanden uns plötzlich nicht mehr. Wir zankten und stritten uns stundenlang. Die Scheidung schien der einzige Ausweg zu sein. Die Kinder bekamen Panik. Bitte geht nicht auseinander. Ja, und dann erzählen die, dann haben wir doch wieder irgendwo die Kurve gekriegt. Ja, wir reichten uns wieder die Hand zu einem Neuanfang. Nochmal gut gegangen. Oder eine Frau war das, die auch erzählte, wie sie Hunger nach Leben hatte. Die war auch auf einer Karriereleiter, beruflich und privat hat alles gut geklappt. Und sie meinte, sie hätte alles gut im Griff und dann stürzte sie plötzlich in ein seelisches Loch. Sie bekam Depressionen. Sie verstand die Welt nicht mehr. Plötzlich war sie eingeschränkt. Sie konnte nicht mehr so, wie sie sonst immer es gewohnt war. Am Arbeitsplatz, zu Hause. Es ging nicht mehr. Längere Zeit. Sie kam sich vor wie eine Ertrinkende. Und dann hat sie aber trotzdem erlebt, wie es dann doch wieder besser wurde. So, und dann sind wir eben an dem Punkt. Ich weiß, jeder von uns hat schon Schwierigkeiten erlebt in seinem Leben. Aber als wir dann wieder durchgekommen sind, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir danken Gott oder wir sagen, Glück gehabt. Oder Schwein gehabt. Oder so schnell lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich krieg das wieder hin. Ja, und dann merken wir vielleicht gar nicht, dass es Gott war, der uns wieder durchgebracht hat. Wir schreiben es uns zu unserem Glück. Ja, vielleicht einem Edelstein auch. Oder irgendeinem Hokuspokus, der uns vielleicht das Glück gebracht haben soll. Und Gott, ja, wir sollten dankbar sein für Gesundheit, Arbeitsplatz, für alles, was uns Gutes widerfährt. Und wir sollen wachsam sein, wenn Schwierigkeiten kommen, dass wir uns Mühe machen, einmal nach oben zu blicken und anfangen zu beten. Und wenn wir nur sagen, danke Gott, dass du mich wieder durchgebracht hast. Das ist der erste Schritt. Denn dann wird Gott mir helfen. Aber die Tragik ist, dass viele Menschen blind sind für Gott. Für Gott und für seine Liebe. Ja, und was macht Gott? Sagt er ja, dann bist du selber schuld. Dann geh weiter, dann geht's eben in die Katastrophe. Aber Gott ist nicht so. Ich darf euch das sagen, dass Gott gnädig ist. Er ist geduldig. Er ist barmherzig. Er gibt uns nicht auf, aber wenn wir auf seine guten Wege, was er uns Gutes tut, nicht hören und wenn wir auch nicht merken, dass wir, wenn es durch eine Schwierigkeit gegangen ist und wir wieder durchgekommen sind, wenn wir dann auch nicht reagieren, dann kann es sein, dass Gott dann einmal ganz, ganz deutlich reden muss mit uns. So haben es auch die Leute erlebt. Ja, dann kam der Sturmwind, der die Wellen erhob, und dann geht es weiter. Und sie gen Himmel fuhren. Müssen wir uns vorstellen, mit dem Schiff, wenn es über die Wellen geht, in Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst verzagten, dass sie taumelten und wankten wie ein Betrunkener und wussten keinen Rat mehr. Also Gott hat diese Menschen in eine Situation gebracht, wo sie nicht mehr weiter konnten, wo wirklich Land unter war, wo es keine Hoffnung mehr gab. Sie wussten keinen Rat mehr. Jemand sagte mir einmal, Gott musste mich erst einmal richtig flachlegen, bis ich bereit war, nach oben zu blicken. Das kann man sich gut vorstellen. Flach liegen, eben im Krankenhaus, im Bett, dann muss ich ja nach oben schauen. Aber das ist schon gut, wenn wir das dann noch merken. Manche Menschen, wenn ihnen so was Schlimmes passiert, die fangen an zu fluchen. Die fangen an, gegen Gott zu fluchen und gegen alles. Und die drehen dann den Spieß noch um und sagen, was, wenn es einen Gott gäbe, dann hätte er mich doch nicht hier so und so. Ja, Moment mal, andersrum. Gerade die Tatsache, dass wir in dieser großen Patsche stecken, zeigt, dass ein Gott da ist, der um unsere Seelen ringt, der um unsere Seelen wirbt. Geschäftsmann im besten Alter. Er hatte alles für die Firma gegeben. Die Frau saß meistens einsam zu Hause und wartete auf ihn. Oft wurde es nach Mitternacht, bis er dann ausgepumpt nach Hause kam, sich ins Bett fallen ließ. Die Alarmsignale des Körpers hat er ignoriert und dann plötzlich wie aus heiterem Himmel Herzinfarkt. Ja, da ist dann plötzlich so ein Eisberg da, mit dem man nicht gerechnet hat, und es knallt. Ja, und bringt uns in große Gefahr. Stand ganz schlecht um ihn. Die Ärzte hatten nicht viel Hoffnung. Und dann kommt die nackte Angst. Jetzt geht es ja um alles, Todesangst. Oh, das ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Ich bin nicht Schwimmer gewesen. Viele Jahre, meiste Zeit meines Lebens. Und irgendwann habe ich mal angefangen, langsam schwimmen zu lernen, aber das war noch hinten und vorne noch nichts. Aber ich hatte mal den Mut, in ein tiefes Becken zu gehen. Es war niemand da. Wir waren ganz, ganz früh da. Meine Frau, die hat sich auf einen Liegestuhl gelegt und hat geschlafen, sich mit einer Decke und so. Und ich bin ins tiefe Wasser gegangen, aber nur an den Beckenrand, habe mich reingleiten lassen. Und habe so gesagt, das waren so 3 Meter war da ungefähr. Ich habe mir gedacht, jetzt machst du einmal was. Das wirst du bestimmt schaffen. Du lässt dich los, gehst gerade bis nach unten und stößt dich von unten wieder ab, sodass du wieder hochkommst. Und dann fasst du dich wieder. Ist ja kein Problem. Ne? So, und dann habe ich gemerkt, das schaffe ich gar nicht, solange ich habe immer eingeatmet, aber dadurch hat mich das immer hochgetrieben, da kam ich gar nicht runter. Also habe ich mir gesagt, du musst die Luft ausatmen. Und dann wird das bestimmt gehen. Und dann ging es auch. Dann ging das runter. Aber das Problem war, dass es ging nicht bis ganz runter. Sondern ich blieb auf halber Strecke irgendwo hängen und konnte mich jetzt auch nicht mit den Füßen abstoßen und wusste nicht, wie ich jetzt am besten wieder hochkomme. So, Das waren ja alles nur ein paar Sekunden. Ne? Und ich habe eine Angst gekriegt, eine Panik. Augen auf, da oben ist das Licht, da willst du hin, aber du weißt nicht wie. Und also das war ganz, ganz schlimm. Ich habe gedacht, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Ja, und dann habe ich im Inneren geschrien, Herr Jesus, hilf mir! Und dann war ich plötzlich oben. Also, das war ein Ding. Aber da konnte ich mal ein bisschen nachempfinden, wie es jemandem geht, der Angst um sein Leben hat. Todesangst. Das war Schlimmes. Wisst ihr, und dieses, Herr Jesus, hilf mir, das ist so wichtig. Es geht ja jetzt weiter. Sie wussten keinen Rat mehr, aber dann taten sie etwas. Die dann zum Herrn, die dann zu Gott schrien in ihrer Not. Und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Unwetter, dass die Wellen sich legten. Das will Gott erreichen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wie viele Menschen jeden Tag in Not kommen. Du hörst ja dauernd hier, Krankenwagen und Polizei und da und dort hörst du, da ist Katastrophe und da ist Land unter. Wie viele Menschen in Not kommen. Aber wie wenige wissen, was jetzt zu tun ist. Zu Gott rufen, zu Jesus Christus, zu seinem Sohn Jesus Christus schreien. Und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Unwetter. Ja, auch in der allergrößten Not gibt es noch die Chance zum Umdenken. Aber dann ist es allerhöchste Zeit. Und dann kann es sein, dass das vielleicht das letzte Mal war, wo Gott dann noch so ernst gesprochen hat. Denn dann kann es sein, wenn das nächste Mal kommt, dass er dann nicht mehr hilft. Das kann auch einmal sein, wenn wir Gott beleidigen und immer wieder ihn abweisen, dann kann es irgendwann mal zu spät sein. Aber jetzt ist es noch nicht zu spät. Jetzt können wir noch rufen. Und ich denke auch, und jetzt rede ich auch zu uns Gläubigen, dass wir neu dankbar werden, auch über Kleinigkeiten, und dass wir neu uns auch hinziehen lassen zum Beten in allen Lebenslagen. Mit ihm reden, mit dem, der alles im Griff hat, der alles in der Hand hat. Ja, und dieser Mann, dieser Geschäftsmann, von dem ich da erzählt habe, der hat das kapiert. Der hat kapiert, dass er jetzt SOS rufen muss, funken muss. Gott, rette meine Seele, hilf mir, ich habe Angst, bitte vergib mir, dass ich dich und deine Gebote so oft missachtet habe. Ich brauche dich jetzt. Ich öffne dir mein Leben. Ab jetzt sollst du mein Leben bestimmen und Mittelpunkt meines Lebens sein. Wenn das Gott erreicht durch eine Krise, dann kann man nur sagen, oh danke. Und es kommt immer wieder auch in der Seelsorgearbeit vor, dass Menschen sagen, ich musste erst Krebs kriegen, sonst hätte ich es nicht kapiert. Ich musste erst das und das und das durchmachen, weil ich dachte, ich habe es doch selber im Griff. Ja, eins unserer kostbarsten Vorrechte als Geschöpfe Gottes ist es, mit ihm zu reden. Mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm in Kontakt zu sein. Das ist nicht irgendeine Sache für irgendwelche frommen, überdrehten Spinner. Entschuldigung, wenn ich das mal so ausdrücke. Sondern das ist etwas, was für einen jeden Menschen, der ein Geschöpf Gottes ist, und jeder ist ein Geschöpf Gottes, von Gott gewollt und von Gott geschaffen, eine Selbstverständlichkeit. Und das ist verloren gegangen in unserem Land, in unserer Gesellschaft, vielleicht sogar in unserem Leben. Und da müssen wir wieder zurück. Und sie dann froh wurden. Ja, sie wurden dann froh. Die, die jetzt SOS gefunkt haben, sie wurden froh, dass es still geworden war und dass er sie zum erwünschten Hafen brachte. Die sollen jetzt dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Das ist der Sinn von Leid oft. Nicht immer, aber oft. Dass wir dahin kommen. Ja, aber jetzt muss ich noch in den letzten Minuten über die größte Katastrophe sprechen, auf die Menschen zusteuern. Es gibt genug Katastrophen, Krankheit, zerbrochene Beziehungen und andere Nöte im Leben, aber die größte Katastrophe ist die, in Hebräer 9, Vers 27 wird dem Menschen gesagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es gibt das Sterben, das ist schon schlimm, das ist schon sehr, sehr schlimm. Aber dann die Frage, was kommt denn danach? Das ist die größte Katastrophe, wenn wir dann nicht in Gott geborgen sind, wenn wir dann nicht zusammengekommen sind mit ihm, dann ist die Katastrophe nicht mehr zu überbieten. Danach kommt nämlich das Gericht und dann werde ich vor Gott stehen und er wird mir sagen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Was hast du mit mir, deinem Schöpfer, gemacht? Und dann werde ich nicht viel sagen können. Ich habe dich ignoriert, habe deine Gebote gebrochen, habe mich nicht viel drum gekümmert. Andere haben zwar gesagt, ja, ich habe nicht drauf gehört, es ist, ja, jetzt ist es zu spät. Ja, wir müssen einmal sterben und dann kommt das Gericht. Und die Bibel sagt uns, dass der Lohn der Sünde, die Folge der Sünde, eben das Nichtglauben an Gott, das Übertreten seiner Gebote, ist der Tod. Und damit ist nicht nur das Sterben gemeint, sondern der ewige Tod. Und der ewige Tod, das ist die Hölle. Ja, und darum geht es letztendlich. Letztendlich geht es darum, dass wir Menschen erreichen, diese Botschaft ihnen bringen und sagen, pass auf, dass es dir nicht wie der Titanic geht, die auch dachte, es läuft alles so gut. Und dann geht es doch. Und dann geht sie doch unter. Gott hat uns so lieb. Gott hat uns Menschen, seine Geschöpfe so lieb. Auch jeden Einzelnen von uns heute Abend. Ich will das gerne dir zusprechen. Obwohl ich etliche nicht kenne, sage ich einfach, Gott hat dich ganz, ganz lieb. So lieb, dass er seinen Sohn Jesus Christus zu uns in diese Welt geschickt hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Evangelium. Gott möchte uns davor bewahren, dass wir an diesen schlimmen Ort kommen nach diesem Leben. Und wir merken, wie er durch Lebensumstände bei uns anklopft, um uns wachzurütteln, damit wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, der nämlich an unserer Stelle die Strafe getragen hat, die wir für unsere Sünden verdient haben. Die Strafe am Kreuz, als er dort starb und unsere Sünden mitriss in den Tod. Gott hat unsere Sünden auf ihn gelegt. Er hat für uns die Strafe bezahlt, auch für uns, für jeden Einzelnen, auch für dich, für jeden Einzelnen. Egal was geschehen ist, egal was wir getan haben in der Vergangenheit, große, kleine Sünden oder was auch immer, er hat für uns schon bezahlt und darum gibt es Rettung. Das müssen wir wissen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt ist die Frage, wie wir zu seinem Sohn Jesus Christus stehen. Das ist der Höhepunkt, das ist der Mittelpunkt der Bibel, das ist der Mittelpunkt der ganzen Heilsgeschichte Gottes, sein Sohn Jesus Christus. Er, der Schöpfer, der sich jeden Tag von uns Menschen so viel bieten lässt. Er sagt, du sollst nicht töten. Er sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst das nicht tun. Er gibt uns Vorgaben und wir schieben sie auf die Seite und sagen, ich lebe, wie ich will. Ich bin mein eigenes Gesetz. Was mir Spaß macht, das ist richtig. Und er lässt sich das bieten. Er wartet ab. Er greift ein durch Leid, wir haben es schon gehört, durch kleine Dinge, durch große Dinge oder auch durch Güte, indem er uns etwas gelingen lässt, indem jemand wieder das Krankenhaus verlassen kann, sagen, hey, ja, und wartet darauf, dass wir anfangen, dorthin zu kommen, an seinen Sohn zu glauben, damit er uns retten kann vor der allergrößten Katastrophe, damit wir nicht untergehen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns eine Frage stellen. Die Titanic ist das Bild für unser Leben, dass wir leben ohne Gott. Und die Titanic sinkt. Und unsere einzige Chance ist, wie damals, wir müssen die Titanic verlassen und in ein Rettungsboot steigen. Und dieses Rettungsboot heißt Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und jetzt ist die Frage, und jetzt bitte ich das einfach mal, für jeder kann sich das jetzt einmal selbst sagen. Bin ich schon im Rettungsboot? Glaube ich schon an Jesus Christus? Habe ich schon diesen Schritt getan? Raus aus der sinkenden Titanic, weg davon, in das Rettungsboot. Ich glaube an Jesus Christus. Ich habe ihm mein Leben anvertraut. Ich habe ihm mein Leben übergeben. Ich habe ihn um Vergebung meiner Sünden gebetet. Ich bin jetzt im Rettungsboot. Ich bin gerettet. Können Sie, kannst du das sagen? Das ist ganz wichtig. Das ist die wichtigste Frage überhaupt vom ganzen Leben. Darüber brauchen wir Gewissheit. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, ja, der ewige Tod. Aber jetzt, Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, die Titanic geht unter und die Menschen gehen mit ihr unter, aber es gibt einen Ausweg ins Rettungsboot. Glaube an Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und das ist jetzt dieser Schritt, den müssen wir tun. Ich habe ihn getan, vor 30 Jahren, ja. Herr Jesus Christus, ich übergebe dir jetzt mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Übernimm du die Führung meines Lebens. So ähnlich habe ich gebetet, weil ich erkannt habe, ich brauche ihn. Ich brauche diese Gnadengabe Gottes. Ich brauche Jesus Christus, sonst gehe ich unter. Sonst hat das ganze Leben keinen Sinn. Sonst endet es in der Katastrophe. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Das sagt die Bibel. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir SOS funken. Und das ist so schön. Ich darf das einfach noch sagen. Es ist so schön, wenn ich allein bin irgendwo und ich darf mit Gott reden. Ich darf mit Jesus Christus reden und ihm alles sagen, was schiefgelaufen ist im Leben. Ich darf das bei ihm aussprechen. Und er hört zu. Und ich darf ihm die Schuld geben. Herr, da habe ich versagt, da habe ich etwas Dummes gemacht. Da habe ich den Mund aufgemacht und dem anderen etwas gesagt, was ihn verletzt hat. Bitte vergib mir. Und dann kannst du aufatmen, dann merkst du das. Das ist kein psychologischer Trick, sondern da nimmt Gott diese Schuld und sagt, ich vergebe sie dir. Komm, gib sie mir. Jesus Christus sagt, ich habe dafür schon bezahlt. Komm, gib sie mir. Oh, danke. Und jetzt darf ich nochmal neu anfangen. Ja, jetzt darfst du neu anfangen. Jetzt darfst du mit meiner Hilfe nochmal neu anfangen. Es zu lernen, nicht mehr die Sünde zu tun, sondern das Gute. Wir werden am Sonntag darüber noch mehr hören. Aber das ist so gut, dass wir ihn anfunken dürfen. Und jetzt ist aber die Frage, was machen wir? Wir haben die Möglichkeit, wir haben ein Funkgerät, wir haben einen Mund, wir haben eine Seele, wir haben einen Verstand. Und wir haben die Botschaft gehört. Und jetzt geht es eigentlich darum, jetzt will ich zu Jesus Christus rufen, ein Gebet sprechen. Ich will jetzt am Ende dieses Vortrages das genau machen. Ich will beten mit uns und ich weiß, Gott hört dieses Gebet, Jesus Christus ist da. Und ich will auch dann ein Gebet einfach sprechen, was du nachsprechen kannst, wenn du dir nicht sicher bist, ob du schon im Rettungsboot bist. Und ich kann dir sagen, beim Herrn Jesus, das Rettungsboot, das hat genug Plätze. Nicht wie bei der Titanic, sondern jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, ich bete jetzt. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du unser Retter geworden bist. Danke, Herr Jesus, dafür, dass wir dieses Evangelium, diese frohe Botschaft hören dürfen, dass wir sie in deinem Wort nachlesen dürfen. Herr, es sind noch so viele Plätze frei im Rettungsboot und noch so viele auf dem sinkenden Schiff des Lebens, das untergeht ohne dich. Oh, wir bitten dich, rette du noch Menschen, solange es noch Zeit hat. Und jetzt spreche ich so ein Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch mein Retter bist. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte komm du in mein Leben.
und übernimm du die Führung. Hilf mir, ein neues Leben zu führen. Herr Jesus Christus, gib mir Kraft und hilf mir, den entscheidenden Schritt zu dir hin zu tun. Ich brauche dich, bitte rette mich. Amen.